Ja, guten, wunderschönen Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf bei euch. Danke vielmals für den wunderbaren Lobpreis und auch für das Vorlesen von dem Bibeltext, den wir heute werden hören. Ja, Gott ist wirklich gut, er ist wunderbar. Und wir haben ein Stück von seiner Liebe und von seiner Güte dürfen einfach erleben, heute Morgen, wo wir gesungen haben. Und ich denke, heute Morgen ist ein besonderer Tag, ein besonderer Morgen. Warum? Weil seine Liebe und seine Gnade jeden Morgen neu ist. Und wir haben es gehört in diesem Zeugnis, preis dem Herrn, was der Herr tut. Und ich freue mich sehr, das Wort mit euch zu teilen heute Morgen. Ich bin gerade zurückgekommen aus Georgien und Kosovo. Und ich habe relativ viel Zeit mit sogenannten MBBs verbracht. Das sind Muslim Background Believers, Gläubige, die Jesus nachfolgen und vorher Muslime waren. Ich habe die ganze letzte Woche mit Magen-Darm zu kämpfen in Kosovo. Ich bin brutal geschwächt, habe 2 Kilo abgenommen, kaum gegessen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich heute hier stehen darf. Zwar noch geschwächt, aber sagt nicht der Herr, dass er im Schwachen mächtig ist. Und darum glaube ich auch, dass er auch trotzdem, dass ich geschwächt bin, etwas Gewaltiges für uns vorhat heute Morgen. Und ich bringe euch Grüße von diesen MBBs. Ich habe sie getroffen von Iran, von Libanon, von Afrika, von Südostasien. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, was der Herr weltweit tut. Nicht nur unter uns Christen, nicht nur unter uns, die den Herr Jesus kennen, die aus einem christlichen Erbe kommen, sondern auch gerade bei denen, die so fern sind, meint man, von Gott, aber ihnen ist er auch besonders nah und tut sich ihnen gewaltig offenbaren. Und wir sind vor allem zusammengekommen, um Jüngerschaftsmaterial zu erstellen und weiterzuentwickeln, gerade für MBBs, weil sie, die aus dem Islam kommen, sie haben eine völlig andere Weltanschauung. Und heisst nicht im Römer 12, dass wir alle müssen erneuert werden in unserem Denken. Und gerade Muslime oder Ex-Muslime, die Jesus nachfolgen, das ist ein kompletter Shift von einem Reich von der Finsternis und antichristlichen Gedankengut zum Reich von der Sohnschaft, vom lieben Vater. Und das ist ein riesen Shift für sie und sie brauchen dort Unterstützung. Und ich freue mich mega, dass wir dort dürfen einfach ein Teil von dem sein und Material zur Verfügung stellen. Der heutige Predigttext haben wir gehört und das Thema ist mehr als angenommen und zwar geliebt vom Vater. Und ich möchte dort wirklich die Vaterliebe betonen und er ist nicht nur hier, sondern eben auch unter unseren islamischen Brüdern in Südostasien und in der ganzen Welt. Gott hat mir vor ungefähr 4 Jahren eine Vision gegeben, 1K4M. Das heisst 1'000 Evangelisten in Südostasien, um 1 Million Muslime mit dem Evangelium zu erreichen. Und das ist eine gewaltige Vision und ich weiss gar nicht, wo anfangen. Aber ich kann immer wieder sagen, wir brauchen nur einen Glauben, der klein ist wie ein Senfkörnchen. Und ein Vertrauen in einen grossen Gott. Nicht in unsere Fähigkeiten, nicht in das, was wir bringen können, was wir können, sondern dass für Gott alles möglich ist. Und wenn er einen Plan hat, dann kann er Türen auftun, dann kann er das Meer spalten und wir können einfach durchlaufen und er ist mit uns. Und ihr seht hier eine Taufe in der Sulusee vor etwa 2 Jahren, wo ich dabei sein durfte. Und das sind alles Ex-Muslime, die hier zum Glauben gekommen sind. Wir durften dort etwa 80 in einer Massentaufe am Herr anbefehlen. Und es ist einfach wunderbar, zu sehen, dass diese Menschen Jesus erleben dürfen. Viele durch Zeichen und Wunder, indem sie einfach Träume hatten oder Gebetserhörungen oder geheilt wurden. Und Gott tut sich ihnen offenbaren als der wahre Gott, als der lebendige Gott. Und das ist wirklich gewaltig. Und die Strategie von dem 1K4M, das ist nicht nur Leute zum Glauben zu bringen, sondern die Jünger durch Jüngerschaftsmultiplikation auszurüsten, damit sie wiederum Jünger machen können und dass sie fruchtbar sein können. Und gerade der Der Weinstock, der ist für mich auch immer wieder ein Bild aus Johannes 15. Und dort steht, dass wir bei Jesus sein können, wie der Reben am Weinstock, damit wir viel Frucht bringen können. Und zwar nicht für uns oder zum sagen, hey, ich bin gut, sondern damit der Vater geehrt wird. Und das ist das Ziel, dass wir unser Leben für Gott einsetzen können, weil er hat so viel Gutes für uns da. Und da können wir ihm alles geben und ihm dafür danken. Mittrainieren, wir haben jetzt in der Zwischenzeit schon 5'000 Gläubige dürfen zu Jesus führen in diesen paar Jahren. Und über das Internet haben wir sogar 2 Millionen Muslime mit Videos erreichen, auf YouTube, auf TikTok und ihnen das Evangelium weitergeben, also Muslime. Wir konnten ungefähr 30'000 Muslime persönlich begegnen und ihnen das Evangelium verkünden. 5'000 haben sich eben bekehrt und 2'000 haben sich in der Zwischenzeit getauft. Und ungefähr 15'000 sogenannte MBBs sind jetzt unter unserem Netzwerk. Und für viele Muslime ist die Erkenntnis, dass Gott ein liebender Vater ist, das ist sogar etwas Heretisches für sie. Denn Gott, Allah, ihr Allah, der ist außerhalb von dem Universum, außerhalb von dieser Schöpfung. Er ist nicht nahbar. Er ist ganz einsam. Er ist ein monotheistischer Gott. Er hat keinen Partner. Er hat niemanden an seiner Stelle. Und ihn kennen als persönlichen Gott, das ist undenkbar im Islam. Und wenn stimmt, dass der Mohammed vom Abraham abstammt, das behaupten sie ja, dass Islam eine abrahamitische Religion ist, da habe ich persönlich meine Zweifel, das ist ja so das, was wir alle hören. Wenn das stimmt, dass der Mohammed vom Abraham abstammt, dann stammt er ja nicht vom Gesegneten, vom verheißenen Sohn ab, vom Isaac, sondern vom Ismael. Und ihr mögt euch erinnern an die Geschichte von Ismael. Er war ja der Sohn vom Fleisch, der Abraham aus eigener Kraft gezeugt hat. Und dann hat es ja den Konflikt gegeben mit der Sarah. Und er hat den Hagar und seinen Sohn, der Ismael, müssen wegtun. Und der ist vaterlos aufgewachsen. Und das ist für mich ein Bild für alle Muslime, die vaterlos, spirituell vaterlos aufwachsen und keine Beziehung haben zum himmlischen Vater, weil das ihren Glauben, ihre Religion nicht zulässt. Und dennoch finden da ganz viele Muslime zum Glauben. Und das ist so wunderbar. Zum Beispiel wie hier der Lunggang. Das ist der in der Mitte, wo ich gelb eingekreist habe. Er ist auf der Insel ein Muslim, auf so Stelzenhütte, über dem Wasser. Und er ist dort gelegen, ganz krank, ganz geschwollene Glieder, voll Wasser, fast am Sterben nach, kaum mehr Kraft. Und unser Evangelist, der Randy, war dort, hat sie besucht und hat ihm von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, Jesus hat alle Menschen, die zu ihm gekommen sind, geheilt. Er hat sie befreit. Und er schenkt sogar Vergebung von den Sünden und Erlösung. Und jeder, der seinen Namen anruft, dem wird geholfen werden. Wenn du wettisch, bete im Namen von meinem Herr Jesus für dich und für deine Krankheit. Der Lunggang hat ihm geantwortet und gesagt, weisst, ich glaube, dass Isa, das ist der muslimische Name oder arabische Name für Jesus, dass der Isa ein Prophet ist, aber ich glaube nicht, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Aber er hat gleich für sich beten. Der Randy hat ihm die Hand aufgelegt, für ihn betet im Namen von Jesus Christus. Der Lunggang hat die beste Nacht von seinem Leben. Am nächsten Morgen ist er erwacht, keine geschwollene Glieder mehr. Es ist ihm gut gegangen und er war bereit. Der Jesus, der Lebendige, der heilen kann, der Gebet erhört, wo wir eine Beziehung dazu haben können, hat er eingeladen in sein Leben. Und in diesem Clip sieht er, wo der Lunggang hat sie plötzlich gebracht. in diesem roten T-Shirt. Und dann kommt der Pastor, der Hauptpastor, der Mark zu mir und sagt, schau, das ist jetzt der Lundgang, wo du 3 Monate vorher das Zeugnis hast gehört, wo wir mit ihm beten durften und Jesus hat ihn geheilt. Und für mich war das so authentisch gewesen. Einfach zu merken, das ist keine Show, sondern das sind so 2 unabhängige Zeugnisse. Eins, wo er geheilt wurde und dann 3-monatige Phase, wo sie ihn einfach gejüngert haben, wo sie ihm Jesus noch näher gebracht haben und vorbereitet haben auf diesen wichtigen Tag, wo er nicht dürfen getauft werden. Und es war eine riesige Freude gewesen, einfach zu sehen, wie der Lundgang die Glaubensschritte da hat und sich hat taufen im Namen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und der junge Mann, den ihr da seht, schaut mal seine Arme an, wie dünn sie sind. Er kann kaum mehr laufen und doch läuft er. Und irgendwie passt es nicht zusammen, die dünnen, kaum Muskeln. Und er läuft. Er war sein Leben lang gelähmt. Und in der Kraft vom Herr Jesus ist er auferstanden und hat dürfen Kraft bekommen und darf laufen. Und seine Familie, dass sein Vater, schaut mal, wie berührt das er ist, dass sein Sohn sich taufen lässt. Ja, und noch zwar richtig, oder? Nicht nur halbpatzig. Und ich habe so Freude, einfach zu sehen, es gibt auch Wunder und Zeichen und Gott kann auch die noch nie gelaufen sind, wieder zum Laufen bringen. Und das ist wunderbar. Und hier seht ihr, wie sie dann wieder ins Boot bringen, seine 4 Freunde. Es ist mir vorgekommen, wie die Geschichte von diesen 4 Freunden, die den Gelähmten gebracht haben und alles daran gesetzt haben, dass er Jesus begegnen kann. Inklusive Dach abnehmen, damit sie ihn durchlassen können. Und hier sind sie über die ganze Sulusee von der entfernten Insel 3,5 Stunden mit ihm übergerudert und haben ihn gestützt und gehabt, dass er an diesem Taufe dabei sein darf und einfach sein Leben Jesus ganz übergeben. So wunderbar. Kommen wir, geben wir doch unserem Gott einen grossen Applaus und sagen einfach Halleluja. Ich war dort mit meinem Freund Benji Morf. Er tut für uns die sogenannten DMM-Kurs machen. DMM heisst Disciple Making Movements, also Jüngerschaftsbewegungen. Eben lehren, dass ein Jünger wieder Jünger machen kann und sich so multiplizieren kann. Und habt ihr gewusst, dass wenn jeder von uns jedes Jahr einen Mensch zu Jesus führen und da ein Jahr lang begleiten und ausrüsten und lehren über das, was Jesus uns gelehrt hat, dass er das wieder anderen beibringen kann und er im nächsten Jahr wieder eine Person zum Herr führt und die wieder eine Person, also es wird 1, 2, 4, 8, 16. Was denkt ihr, wie lange das es brauchen würde, bis die 8 Milliarden Menschen in dieser Welt erreicht werden? Die würden staunen. Es ist nicht 500 Jahre, es ist nicht 1000 Jahre, sondern in einer Generation, in 35 Jahren, könnten wir durch die Kraft der Multiplikation alle 8 Milliarden Menschen von dieser Welt erreichen. Also, wenn wir uns der Herr Jesus mal aufweckt und ausrüstet und wir als Herr vorangehen, dann geht es schnell, bis alle Menschen das Evangelium gehört haben und Jesus wieder zurückkommen kann. Der Benji Morf hat die DMM auch in Thailand gemacht. Und hier seht ihr so eine Massentaufe, wo sich 5'000 Menschen auf einmal taufen. Und das war ein Gebiet, wo vorher man gesagt hat, das ist das Grab der Missionare. So viele Missionare waren dort, so viele haben alles gegeben, bis hin zu ihrem Blut, und haben keine Frucht gesehen. Und wir haben das Privileg, dort, wo früher die Leute gesagt haben, wo Missionare gegossen haben, dürfen wir heute ernten und sehen, wie die Frucht aufgeht und so viele Menschen zum Glauben kommen. Und denken, heute ist eine besondere Zeit, in der wir drin leben dürfen. Trotz allen Schwierigkeiten. Gott tut etwas Gewaltiges in unserer Mitte. Und nicht nur dort draussen, in Südostasien, in Thailand oder Philippinen oder wo, sondern er will es auch hier tun. Weil auch hier Menschen brauchen Jesus. Sie haben keine Hoffnung mehr, sie suchen irgendwie Erfüllung und sind doch leer. Wir haben alles und doch haben wir nichts. Aber Jesus, weil Jesus uns fehlt. Und das ist die Botschaft, die wir heraustragen wollen. Aber die Gefahr ist, dass das, was Gott im Geist anfängt, was er da tut oder in unserem Leben, ist es nicht so, dass manchmal Gefahr ist, dass wir probieren, das dann plötzlich in der eigenen Kraft weiterzuführen. Im Fleisch. Das, was Gott im Geist hat angefangen, wollen wir plötzlich im Fleisch weiterfahren. Und dann kommen wir so in eine Leistung oder in eine Gesetzlichkeit hinein und sind plötzlich doch nicht frei, obwohl der Herr Jesus uns frei gemacht hat. Und genau über das will ich reden. Über den Verlorenen zum Vater, den verlorenen Sohn, die Gnade, die er erlebt hat und die Vergebung. Und das, was aber der andere Brüder darstellt, wo im Fleisch ist. Und es ist mir wichtig dabei, dass wir erkennen, wir müssen in dieser lebendigen Beziehung zum Vater drinnen leben, drinnen bleiben. Und wir brauchen diese Beziehung jeden Tag. Ja, am besten jede Stunde, dass wir wissen, wir sind mit ihm in der Beziehung. Er liebt uns und er leitet uns. Und eine solche Begegnung, die habe ich dürfen erleben, in einer meiner letzten Reisen, in einem dieser Gottesdienste, haben wir gelernt und wir haben auch über die Vaterliebe Gottes gelernt. Der Benji war dort auch am Predigen. Und plötzlich in diesem Gottesdienst, das waren alle so Ex-Muslime von den verschiedensten Stämmen von der Sulusee, da ist plötzlich der Geist Gottes über uns gekommen. Und plötzlich ist dann ein Strom von dieser Liebe vom Vater durch unsere Herzen gegangen. Und wir dürfen erkennen, was es am Vater gekostet hat, uns die Liebe zu mitteilen, nämlich sein Alles, sein Kostbarstes, sein Sohn Jesus Christus. Darum haben wir ja den Vers, wo steht, so sehr hat der Vater dich geliebt und mich geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und nicht verschont hat, sondern es so hat leiden und strafen, wo wir eigentlich die Strafe verdient hätten, damit die nicht, wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben können haben, wenn wir das annehmen. Und das ist die grösste Liebe, die er uns zeigen konnte. Und es gibt keine Religion in der ganzen Welt, keine Philosophie, die einem Gott selber sich hat hergegeben hat, um seine Liebe zu zeigen. Und es steht in der Bibel, es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben gibt für den, für seinen Nächsten. Und das hat unser Gott für uns da. Einfach die Liebe. Es ist unvorstellbar und es ist unverdient. Eine Liebe, die er ausgossen hat über uns in seinem Sohn Jesus Christus. Und ja, das dort so dürfen erleben, und bin so berührt gsi. Wir sind einander einfach nur noch in den Armen gelegen. Und haben geweint und haben gelacht gleichzeitig. Und wir haben auch nicht mehr gewusst, was da passiert. Gott war einfach da gewesen mit flüssiger Liebe und hat uns durchströmt. Und das waren Menschen gewesen, die waren wie von Gott als Muslime. Und plötzlich zu erkennen, Gott ist da, er ist sogar mein Vater und ich bin sein Kind. Und die Liebe, die er für uns hat. Und in dem Moment, ich kann noch sagen, ich könnte meinen schlimmsten Todfeind hätte ich umarmen und einfach bedingungslos lieben. Weil die Liebe von Gott, vom Vater, so stark war in mir. Und das möchte ich, dass wir heute alle zusammen dürfen erleben und empfangen. Diese bedingungslose, unausforschliche, unvorstellbare Liebe vom Vater zu uns. Und das ist mein Wunsch, dass wir einfach das dürfen erleben. Und darum habe ich auch das mit dem verlorenen Sohn, das Gleichnis, heute vorlesen. Wir wollen uns das ein bisschen kurz anschauen, bevor wir dann in eine Gebetszeit gehen. Wenn wir mal schauen, der erste Sohn, der sein Erbe von seinem Vater fordert, kann ich sagen, ein Vater, der lebt und ein Sohn kommt und sagt, Vater, ich fordere mein Erbe von dir zu deiner Lebzeit. Das ist unvorstellbar, nicht nur frech, sondern dreist. Weil eigentlich heisst das, ich wünsche, dass du da bist und das, was mir zusteht, das will ich schon jetzt. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das einem Vater wehtut? Und gerade in dieser orientalischen Umgebung, das ist etwas Unverschämtes. Und gleich in seiner Güte, in seiner Liebe, in seiner Gnade hat der Vater gesagt, obwohl sein Herz blühtet hat, Sohn, hier, ich gebe dir, was dir zusteht. Nimm's. Es tut mir zwar so weh, wie du wohl gewusst, aber wenn das dein Wunsch ist,
ich halte dich nicht dran. Ich tue dich nicht knechten. Ich will, dass du in der Freiheit kannst leben kannst. Ich liebe dich. Ich gebe dir alles, sogar das Erbe, das dir zusteht. Und so ist der Sohn gegangen und alles verprasst. Und er ist bei den Säugen gelandet. Er hat gestunken nach Schwein, nach Schweiß. Und plötzlich ist er in den Sinn gekommen, als er so richtig am Boden zerstört war. Hey, in meinem Vaterhaus, da hatte ich es doch gut gehabt. Noch, sogar meine Knechte haben es besser dort als ich hier bei den Säugen. Lieber gehe ich wieder zurück. Auch wenn ich zu schnacken muss und ich muss die Füße küssen oder mich muss demütigen, ist gleich. Aber ich will zurück ins Haus von meinem Vater. Und er ist gegangen. Und ihr wisst, was passiert ist. Der Patriarch, der Vater, der jeden Tag Ausschau gehalten hat. Wann kommt mein Sohn? Wann kommt mein Sohn? Und plötzlich hat er ihn gesehen. Und dann ist er losgerannt auf ihn. Zugesprungen. Und ich sage euch, in dieser Kultur, ein Patriarch, der Herr vom Haus, der rennt nicht. Der rennt nicht zum Sohn. Aber er ist gegangen, er ist gerannt, hat alle Ehre, alle Würde von sich hat er beiseite da. Die Liebe war grösser als irgendwelche Gesetzlichkeit oder Religiosität oder Formalismen, sondern er ist gegangen und hat seinen Sohn umarmt und hat ihn willkommen geheissen. Ja, so ist der Vater und seine Liebe. Der Vater, er rennt, er umarmt ein Dreckskerl, ja, wo nach Schwein und Schande schmeckt. Ungeachtet auch aller Reinheitsgebot. Er ist bei den Säugen. Und für die Juden ist das etwas nicht koscher. Es ist unrein. Ich hätte schon fast gesagt, Haram, nicht Halal, so sagen es Muslime. Und gleich hat er ihn dort umarmt. Und er hat ihn dann geehrt, ihr wisst vielleicht. Und vielleicht hat er noch gefragt, warum ist der Mantel da? Er hat ihm einen wunderschönen Mantel geschenkt. Und ich sage euch, der Mantel, das ist einfach der Mantel von der Sohnschaft, von der Annahme. Einfach ein Zeichen, hey, du gehörst zum Vater und zu meinem Haus. Und du gehörst mir. Und du bist nicht ein Dreckskerl. Du bist nicht ein Sünder. Sondern bei mir bist du wieder eine Tochter. Bist du ein Sohn. Und du bist daheim. Und du hast Würde. Und zieh diesen Mantel an, gehört dir. Du gehörst zu mir. Du bist unter meinem Schutz und unter meinem Segen. Und mein Vater, er war ein Feiner, hat es sicher gut gemeint. Aber er hat auch nicht alles richtig gemacht. Und er war streng. Er war unnahbar. Und es war für mich schwierig, eine Beziehung zu haben mit ihm. Wir haben uns auch sehr früh getrennt und oft hat er mich geschlagen. Und er war unberechenbar. Er hat viel von mir gefordert. Leistung. Bist der Beste im Sport. Bist der Beste in der Schule. Dann bringst du unserer Familie Ehre. Dann bringst du unserer Religion Ehre. Leistung. Druck. Und als ich dann dort war, in der Sulusee, bei meinem eigenen Stamm, wo mein Vater abstammt, plötzlich sind sie gekommen. Und haben diesen Mantel gebracht, den sie von Hand gelegt haben. Einen Prinzessmantel. Und haben mir den übergezogen in einem festlichen Gottesdienst. Und haben gesagt, du gehörst zu uns. Wir nehmen dich auf. Obwohl der Sieg als Apostat, als einer, der weggegangen ist vom Islam und ausgestoßen wurde von meiner Familie und enterbt wurde, hat Gott mir eine neue Familie gegeben. Eine geistliche Familie. Nicht nur dort in der Sulusee von meinem eigenen Stamm, der mich angenommen hat, in ihren Stamm und an gleich Gott glauben, sondern auch hier, dir. Die sind meine geistliche Familie. Und ich bin so dankbar, dass wir, wenn wir unserem Vater nachgehen, dann haben wir nicht nur einen Vater, sondern wir haben ganz viele Brüder und Schwestern in der ganzen Welt, überall, wo wir hergehen, und sind nie alleine. Und dann hat er ihm den Ring gegeben. Und der Ring, den ich hier habe, das ist das einzige Erbstück, das ich von meinem Vater bekommen habe. Einmal beim Mittagessen hat er gesagt, Sohn, ich will, dass du den Ring von mir bekommst. Und ich durfte ihn anlegen. Und das ist mir wertvoll. Es ist das einzige, das ich von ihm habe. Sonst habe ich gar nichts. Der Vater, der mir einen Ring gegeben hat. Und das hat der Vater auch seinem Sohn gegeben. Ein Ring von der Autorität. Es war ein Sigurring, oftmals. Und mit diesem Siegelring hat man können im Namen vom Vater, im Namen vom Haus Verträge abschließen. Da hat man Autorität gehabt. Da hat man können Sachen befehlen und das hat müssen passieren im Namen vom Vater. Und es ist die Autorität, wo Gott, wo dein Vater, dein himmlischer Vater dir gibt, auch heute Morgen. Und ich will dir das wieder bewusst machen, dass du Autorität hast. Es steht, was dir auf der Erde löset und im Himmel bindet oder umgekehrt, das wird gelöst oder gebunden sein. Er gibt uns Autorität, gibt uns sogar Autorität über die geistliche Welt, über die bösen Geister. Wir müssen nicht Angst haben. Nein, er hat uns Autorität gegeben. Dort, wo wir sind, dort ist der Heilige Geist, dort ist der Vater, dort ist der Sohn und die Finsternis muss weichen. Und an dem halten wir fest. Auch wenn ich jetzt die ganze Woche angefochten war, bin sogar während der Nacht ist ein Dämon über mich gekommen, hat mich aufgelöpft und bam, am Boden geschmettert. Nicht physisch, im Traum, ich war so halb wach. Und plötzlich bin ich so verwacht, immer noch im Halbschlaf. Und dann plötzlich sagen sie, geh weg im Namen Jesus. Und konnte weiter schlafen. Und so Autorität haben wir. Und ich will euch ermutigen, ergreifen den Ring, der an eurem Finger ist, vom Vater im Himmel persönlich an euch gegeben worden. Und dann hat er ihm Sandalen gegeben. Das sind zwar nicht die schönsten, aber es soll das versinnbildliche. Ja, wir können einfach unsere dreckigen Schuhe abziehen. Und wir dürfen die Sandalen vom Vater in seinem Haus anlegen. Und wisst ihr, die Knechte im Haus vom Vater, die sind barfuß gelaufen. Aber sein Sohn, der ist nicht barfuß gelaufen. Der hat Sandalen bekommen. Sandalen von der Würde, von der Ehre, vom Zeichen, dass er dort dazugehört, dass er der Sohn ist. Ja, Halleluja. Schauen wir mal den Elternsohn an. Wie hat er reagiert? Der Elternsohn, ja, der tut viele von uns Gläubigen repräsentieren. Er war immer im Haus vom Vater, so wie wir auch. Wir sind so im Haus Gottes, in einem Tempel. Wir sind aber auch selber der Tempel vom Heiligen Geist und wir kennen den Vater. Aber steht der Sohn nicht etwa die auch für die, wo vielleicht das Herz ein bisschen kalt ist worden, vielleicht müde sind worden, wo vielleicht eben in ein Leistungsdenken in sich kommen, oh, ich muss die Bibel lesen, ich muss beten, ich muss evangelisieren, ich sollte Ministry machen. Und da ist ein Druck gekommen und wir leben nicht in der Freiheit, sondern plötzlich kommt Religiosität und wir probieren uns an Gesetze zu halten. Ah, das ist nicht, was der Vater will. Das ist das, was der Sohn gelebt hat. Der Sohn, der daheim ist geblieben. Und an diesem Punkt ist es wichtig zu sehen, der Vater, der schafft auch ein Umfeld. Der verlorene Sohn, der ist heimgekommen, das Umfeld von der Gnade, von der Annahme. Und die Frage ist, was für ein Umfeld schaffen wir hier in der Gemeinde für die, die noch draußen sind, die noch verloren sind, die aber schon gleich kommen zum Vater, die schon gleich kommen ins Zuhause. Wir prägen das Umfeld. Prägen wir das so wie der, der daheim ist geblieben, mit Frustration, mit Ablehnung oder wie der Vater, der sagt, komm, du bist willkommen. Dir gehört ein Mantel, ein Ring und Sandalen. Das ist das, was Gott uns sagen mit diesem Bild. Und wie hat der ältere Bruder noch reagiert? Ich habe so 7 Sachen, die sind mir aufgefallen. Zum einen hat er zornig reagiert. Es steht dort, er aber wurde zornig. Und er hat sich dann geweigert, an das Fest hineinzugehen. Dann ist er selbst bezogen und auch leistungsbezogen. Er hat gesagt, so viele Jahre diene ich dir. Ich diene dir. Ich habe all das gemacht. Und er sagt, nicht mal ein Gebot von dir habe ich übertreten. Das war ihm wichtig. Ich diene und ich habe nicht übertreten. Ich habe all deine Gebote gehalten. Dann hat er angefangen zu vergleichen. Er misst sich mit dem Jüngeren, mit dem Dreckskerl, der plötzlich so geehrt wird. Und dann sagt er, nie hast du mir ein Fest gemacht. Nie hast du mir ein Fest gemacht. Und der Vater fängt an zu klagen. Nicht nur der Vater, sondern auch der Bruder. Er sagt, der alles mit Huren und so verprasst hat. Aber es ist interessant. Er tut ihn anklagen, und verurteilen, aber im Text über den Sohn, über den verlorenen Sohn, da steht nichts von Huren. Das ist noch interessant. Er bringt das auf. Ohne überhaupt zu wissen, was er verbrochen hat, tut er ihn verurteilen und verklagen. Und dann ist er eifersüchtig. Statt Freude über die Heimkehr von seinem verlorenen Bruder, ist er bitter. Und es zeigt einfach seinen Identitätsverlust. Ich habe dir dient, hat er gesagt. Wie ein Knecht aber, nicht wie ein Sohn. Und das ist der Unterschied. Und wie dienen wir unserem Vater? Sind wir Knechte? Bist du ein Knecht oder bist du ein Sohn und eine Tochter? Was hast du für eine Beziehung zum himmlischen Vater? Wenn du ein Knecht bist, dann ist das Religiosität. Dann lebst du eine Religion. Aber wenn du ein Sohn und eine Tochter bist, dann hast du eine Beziehung zu deinem himmlischen Daddy. Und eine Beziehung zu deinem Herr und Erlöser, aber auch Bruder, Jesus Christus. Und dann lebt der Heilige Geist in dir. Ich möchte das Ganze illustrieren mit diesen drei Stühlen hier. Die haben mich sicher gefragt, was sind das da für drei Stühle? Warum sind die da? Heilige Geist, Sohn, Vater? Oder ich möchte euch das so vorstellen. Dieser Stuhl, das ist der Stuhl der Leistung. Sagt mal Leistung. Der Stuhl hier, das ist der Stuhl der Identität. Sagen wir mal Identität. Und das hier, das ist der Stuhl der Annahme. Also, das ist der Stuhl von Leistung, Identität, Annahme. Genau. Und jetzt sitzen viele von uns hier auf dem Stuhl der Leistung. Das ist der Stuhl, wo der daheimbleibende Sohn darstellt. Der Stuhl der Leistung. Das und das und das tue ich. Ich tue die Gebote vom Vater erfüllen. Ich tue die Bibel lesen. Ich tue all das. Das sind alles gute Sachen und wichtige Sachen. Aber es ist die Frage, was für eine Haltung wir haben. Machen wir das, damit wir Pünktchen haben beim Vater? Oder machen wir das, damit wir aus Freude, aus einer Beziehung heraus, weil wir wissen, es ist gut und es ist wichtig. Und wenn deine Leistung deine Identität definiert, dann bist du ein Getriebener, dann bist du nicht frei. Und es tut deine Identität prägen. Und wenn deine Identität von der Leistung prägt ist, dann ist deine Identität auch fragil. Weil wenn du das mal nicht mehr fühlst, all die Leistungs Anfordernisse, die auf dir liegen, all deine Konzepte, und denkst, das und das sollte ich alles machen, dann bin ich gut. Dann schauen mich Menschen gut an. Wenn ich diesen guten Beruf habe und so viel verdiene und das habe und jenes, dann respektiere ich meine Menschen. Wenn das deine Identität ist, dann ist das auf einem schwachen Schemel aufgestellt. Weil deine Leistung, die kann anlassen. Vielleicht geht es dir mal wie mir, hast Magen-Darm-Grippe und kannst nicht mehr leisten und bist nicht mehr stark und die Anforderungen erfüllen. Und dann plötzlich kommt das ins Wanken und du wirst unsicher und du wirst in Frage gestellt und du gehst in ein Loch hinein und deine Identität ist nicht stark. Aber der Stuhl der Annahme, das ist der Stuhl, den der Vater im Himmel repräsentiert. Er, der dich liebt. Bedingungslos, wo du kannst kommen, egal ob du gut gemacht hast oder ob du es gerade verpeilt hast wie der verlorene Sohn, ob du stinkst oder was auch immer. Der Vater, er ist immer da und sagt, komm, ich nehme dich an, ungeachtet, was du tust. Und wenn deine Identität auf dieser Liebe gegründet ist, auf dem Bewusstsein, dass du ein Kind Gottes bist, und zwar immer, egal, was du tust, er liebt dich bedingungslos. Er hat alles für dich gezahlt und du musst nicht leisten, sondern du musst nur noch geliebt werden und du kannst zurücklieben, den himmlischen Vater. Und in dieser Beziehungsliebe, dann ist es plötzlich nicht mehr Leistung, sondern dann tust du plötzlich einfach preisen, weil du dankbar bist, wie wir das heute Morgen gemacht haben. Ich habe gespürt, da war der Geist der Freude und Dankbarkeit da, weil wir wissen, wenn wir anbeten, weil wir ihn erlebt haben, ganz persönlich, und weil wir so dankbar sind. Und das ist das, was ich einfach heute Morgen mit euch erleben möchte, dass der Vater im Himmel seine Annahme, seine Liebe zu uns ausgießt, in unsere Herzen, dass wir wieder merken, was ist unsere Identität. Sie ist gegründet darin, dass wir Söhne und Töchter sind vom Allerhöchsten, vom Vater im Himmel. Interessant ist auch, wo Jesus getauft wurde. Die mögen sich erinnern, er ist an Jordan gekommen, zum Johannes der Täufer. Und zu diesem Zeitpunkt hat er noch gar noch nichts geleistet. Seid euch das mal bewusst. Er hat weder angefangen zu predigen. Er ist gerade aus der Wüste gekommen, von der Versuchung. Er hat noch nicht die Leute geheilt. Er hat noch kein Wunder da, sondern er ist einfach gekommen als Sohn. Und was ist passiert? Der Vater war dort, der Heilige Geist war dort, Jesus, der Sohn, war an dieser Taufe. Plötzlich kommt die Taube, der Heilige Geist auf ihn und der Vater hörbar sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ohne, dass er überhaupt etwas geleistet hat, hat der Vater ihm einfach mal Identität gegeben. Das ist mein geliebter Sohn. Und Jesus ist dann verachtet worden, er ist versucht worden, er ist angefindet worden, er hat grosse Schwierigkeiten, er ist sogar ans Kreuz gegangen. Die schwierigsten Prüfungen hat er erträgt. Aber er hat es nur mehr ertragen, weil er gewusst hat, was seine Identität ist. Er sagt, alles, was mir auch passiert, es ist egal. Mein Vater liebt mich und er ist mit mir und sein Wille soll geschehen und sein Reich soll kommen und sein Name soll geheiligt werden. Und er dort am Kreuz war, ruft er, Eli, Eli, Sabachthani, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat ihn verlassen, damit wir in die Sohnschaft und in die Tochterschaft hineinwachsen können. An unserer Stelle hat er das über sich gegeben, damit wir eine Beziehung zum Vater haben können, durch das Blut von Jesus Christus. Wenn wir umkehren und wenn wir um Vergebung bitten, so wie der Verlorene soll sagen, es tut mir leid, ich habe es wirklich verpeilt. Ja, so gut ist unser Vater. Und ich möchte jetzt einfach euch auffordern, diese Vaterliebe zu empfangen. Die Vaterliebe heute Morgen zu empfangen. Und für das haben wir, wenn wir da hinten ein paar Stühle aufstellen, jetzt während dem Lobpreis, und zwar Stuhl von der Annahme. Und jeder von euch, der wirklich heute spürt und sagt, und ein Verlangen hat, ein Sehnen, neu gesegnet zu werden mit dieser Vaterliebe, neu erfüllt werden mit dieser Identität, die dir gehört und die dir ist im Namen Jesus, weil Gott das hat wollen, weil Gott sich sehnt, eine Beziehung mit dir, jeden Tag, ganz persönlich, nicht aufgrund von Ritual oder von Gebot oder Gesetzlichkeiten, die du musst erfüllen, nein, sondern wo er dich liebt. Und zwar so fest, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich wette, dass jeder von uns die Liebe wieder neu empfangen kann. Wir müssen jeden Tag wieder die Liebe empfangen und merken, Gott liebt mich so fest und das ist meine Identität. Und ich kann euch sagen, wenn ihr voll von dieser Liebe seid, dann könnt ihr auch, dann wird die Liebe auch rausfließen. Ganz automatisch, es ist kein Krampf mehr, es ist kein Müssen mehr, es ist kein Gebot, ich muss evangelisieren, sondern es wird ganz automatisch, weil plötzlich die Liebe in dir ist und du liebst auch den Verlorenen. Du liebst deinen Nächsten. Das ist nicht das grösste Gebot, wir sollen unseren Vater lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele, ganzem Verstand. Aber auch unseren Nächsten, wie uns selber. Aber das können wir nicht, wenn wir nicht voll sind von dieser Vaterliebe. Und wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit. Wir singen, wir machen das auch ganz diskret. Und es ist auch nicht irgendwie Spezielles, einfach kommt und sitzt auf die Stühle und der Hannes und der Dom, sie werden auch mitbeten und wir werden ein einfaches Gebet von der Ausgießung von der Liebe vom Vater über euch sprechen. Und dann bleibt ihr einfach einen Moment in dieser Liebe sitzen und schaut, beobachtet und empfiehlt, was passiert. Gott liebt dich und er will dich füllen mit seiner Liebe und das will er heute Morgen tun. Amen. Amen. Amen.